Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Wie immer die Frage ganz am Anfang, wie lief's bei dir? Der Februar war sehr kurz, hat sich das bemerkbar bei dir gemacht? Oder was lief?
Naja, ich habe eigentlich nichts weiter geschafft. Ich habe ein bisschen an einem Fachartikel gearbeitet und ansonsten hatte ich noch mitten im Februar dann die neueste Grippe-Variation mal durchprobiert.
Und empfehlenswert?
Nee, war, ja, muss man nicht haben, ne? Genau, und ansonsten natürlich auch noch ein bisschen was gelesen, aber da kommen wir dann später zu. War denn dein Februar produktiver?
Ja. Ich weiß auch nicht, was abgeht, aber ich habe gerade einen richtig harten Energieschub. Also das hat schon irgendwie Ende Januar angefangen und hat sich jetzt den gesamten Februar durchgehalten. Und ich habe auch super viel jetzt aufgeräumt. Also das ist, die Wohnung war ein Chaos, aber ich habe zum Beispiel auch endlich die erste und zweite Überarbeitung von meinem Buch Dead Least Flower gemacht, was vielleicht nächstes Jahr oder so rauskommt. Das heißt, meine Testlesern haben das jetzt tatsächlich. Die haben mir jetzt schon seit Wochen in den Ohren gelegen, dass sie das unbedingt haben wollen. Und ich habe tatsächlich auch mehrere Verlagsbewerbungen fertig gemacht und rausgeschickt. Ich habe natürlich an meiner Cyberpunk-Buch ganz viel gearbeitet, weil das rauskommen soll. Es sollte ursprünglich eigentlich im Februar rauskommen, aber wir müssen es jetzt nochmal verschieben. Wahrscheinlich tatsächlich auf April, weil wir wollten eigentlich im März schieben, aber März ist tatsächlich relativ schwierig mit Veröffentlichungen wegen der Leipziger Buchmesse und da kriegt man tatsächlich super schwer nur Druckerplätze, also Druckplätze bei Druckereien und dadurch wird es jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir es im April laufen, also dass es im April wird, was auch uns ein bisschen den Stress gerade rausnimmt. Und eine Sache, ich glaube, die habe ich tatsächlich hier im Podcast noch nicht erzählt. Ich möchte für mein Cyberpunk-Buch ein Cosplay machen, weil meine Hauptfigur hat so ein paar Eigenschaften und beziehungsweise Aussehensdinge, die relativ prägnant sind und habe mir dafür ein Stuff geholt, also zum Beispiel eine Perücke in einer sehr fancy Farbe. Weiteres verrate ich noch nicht und habe jetzt ein Outfit zusammengestellt und werde jetzt wahrscheinlich nächste Woche mit ein paar Freundinnen losgehen, um ein paar Cosplay-Fotos shooten zu können, die dann hoffentlich gut genug aussehen, damit sie in der Promo verwendet werden können. Ich bin sehr gespannt.
Es klingt auf alle Fälle nach einem etwas energiegeladeneren Februar, möchte ich es mal nennen.
Ja, ich hoffe, der März bleibt genauso, weil das wäre sehr angenehm.
Aber weil du meintest zur Promo, dann nur die Promo, das Cover ist wahrscheinlich dann irgendwie gezeichnet oder?
Ja, genau. Also das Cover ist auch noch nicht ganz fertig, aber ist so gut wie fertig. Und da ist eine andere Person drauf. Ich fühle, also es wäre irgendwie funny, selber auf seinem eigenen Cover drauf zu sein. Aber es würde sich schon sehr irgendwie auch weird anfühlen. Weil das fühlt sich doch sehr narzisstisch an, würde ich sagen. Außer es wäre jetzt wenn ich jetzt ein Buch über mich schreiben würde, dann müsste ich natürlich aufs Cover. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, ich habe nicht genug über mein Leben zu sagen, dass es sich richtig anfühlen würde, meine Biografie jetzt schon zu schreiben. Vielleicht in 2 Jahren oder so, wenn was Spannendes passiert ist.
Ja, und wir wollen dann ja auch über Bücher reden, aktuelle Bücher, die wir diesen Monat gelesen haben und natürlich auch mal Bücher, die wir in der Vergangenheit gelesen haben. Wobei wir, glaube ich, tendenziell mehr dahin kommen, dass wir Bücher aus dem letzten Monat immer vorstellen und so Bücher aus unserer Vergangenheit, so die uns wichtig waren, wahrscheinlich schon vorgestellt haben. Gefühlt, es muss jetzt nicht der Wahrheit entsprechen. Und deshalb die Frage an dich, wie viele Bücher hast du denn gelesen in diesem Monat? Willst du darüber reden?
Ich habe 17 Bücher gelesen. Nee, 18. Ich habe 18 Bücher gelesen. Bin jetzt auf 35 Bücher dieses Jahr hoch. Hab aber jetzt auch gerade noch 1 oder 2, die ich fast fertig habe. Also mal gucken. Ich habe ja auch an sich ja noch 1, 2 Tage Zeit, bis der Februar vorbei ist. Das heißt, vielleicht schaffe ich die, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Also es ist ein bisschen eskaliert. Ich habe aber beschlossen, dass ich, also die 3 Bücher, die ich jetzt vorstellen möchte heute, die sind alle, habe ich im Januar gelesen. Weil es irgendwie, ich habe jetzt im Februar einiges lesen können, aber wenig davon hat mich wirklich auch nachhaltig berührt. Oder ja, es ist also viel einfach nettes Gelegenheitslesen, aber nichts, worüber ich dann noch großartig nachgedacht habe im Nachhinein. Deswegen dachte ich, ich stelle 1, 2 Bücher, also meine Bücher vor, die ich im Januar gelesen habe, die teilweise immer noch in meinem Gedanken rumgeistern. Ja, Nummer eins, was ich dabei habe, heißt Bite the Bride, also beiß die Braut. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, wie es auch klingt, es ist tatsächlich ein Vampirroman. Und es ist, was mich sehr fasziniert, es ist im 20er-Jahres-Setting, also 1920er-Jahres-Setting. Das heißt, man hat so die ganzen, diese Mode und alles und auch so ein bisschen dieses hochgestochenere Gerede, was sehr angenehm war. Und es ist tatsächlich so, dass es in dieser Welt gibt es Vampire, es gibt Werwölfe, ich weiß tatsächlich nicht, was es noch alles so gibt. Ich glaube, Hexen gibt es auch. Und die haben sich irgendwann der Menschheit offenbart. Und es spielt an einer Universität. Und die Hauptperson ist ein Mensch und sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie ein ganz bestimmtes Artefakt klauen möchte, gerät dadurch in eine problematische Situation und einer der Typen an dieser Uni rettet sie daraus. Er ist ein Vampir. Eigentlich können die beiden sich gar nicht leiden und um ihr das Leben zu retten, beißt er sie. Und weil das aber streng verboten ist in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft, ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, damit er oder und sie keine Konsequenzen daraus ziehen, dass sie dann heiraten müssen und vor allem vorspielen müssen, dass sie sich beide so sehr lieben. Genau, und dass er quasi sie gebissen hat, weil sie beide das unbedingt wollen. Und das ist quasi die einzige Ausnahme, wie in dieser Gesellschaft Vampire Menschen beißen dürfen. Genau, und weil die beiden sich aber eigentlich nicht leiden können, aber allen vorspielen müssen, dass sie sich leiden können, damit das einfach die Fassade aufrechterhalten wird, entwickeln sich da ein paar sehr interessante Dinge. Und ich muss sagen, ich mag das Trope mit Fake Dating sehr gerne. In diesem Fall ist es ja theoretisch Fake Marriage. Aber ja, der Banter zwischen den beiden ist schon, mag ich schon, mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Mehr verrate ich nicht, sonst spoilere ich am Ende doch noch. Aber es ist auf jeden Fall, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich weiß nicht warum. Ich war fest davon überzeugt, dass es einen Teens-Fantasy-Buch ist. Also, dass es ein für Teenies ist. Und als dann die erste Spice-Szene kam, war ich dann doch ein bisschen überrascht. Für die Leute, die das vielleicht lesen wollen, es ist kein Teens-Fiction, es ist tatsächlich ab 16 empfohlen. Es kommt zu ein paar Spicy-Situationen, was ich ja nicht schlimm finde. Das hat mich nur überrascht, weil ich halt, ich weiß nicht warum. Ich war fest davon überzeugt, dass das ein Teenie-Buch ist.
Ja, ist wieder Fake-Dating. Du merkst, meine Begeisterung hält sich so ein bisschen in Grenzen.
aber du magst auch Vampirbücher nicht so gerne.
Nee, auch das nicht, auch das
und
nicht.
Und Romance ist auch nicht ganz dein Fall. Also
Ja. Aber ich kann stolz vermelden, ich habe jetzt die erste Folge Bridgerton gesehen.
Oh boy. Ja.
Ja, wir saßen dann da und dann am Ende, wenn denn der Duke of irgendwas da kommt und sagt, na pass mal auf, wir können so tun, als ob wir zusammen sind, meinten wir dann nur so, oh, guck mal, Fake Dating. Also ja, du hast uns tolle neue Begriffe beigebracht.
Tatsächlich hat ja Bridgerton dieses Fake Dating Trope relativ groß gemacht. Also es gab es vorher natürlich auch schon, aber durch die Serie hat das einen riesen Aufschwung bekommen. Weil, also die Staffeln sind quasi immer so ein Trope, mehr oder weniger. Wir haben in der ersten haben wir das Fake-Dating, das zweite ist Enemies to Lovers, die dritte Staffel ist Friends to Lovers und die vierte Staffel ist eine Cinderella-Story. Also es ist schon quasi, du hast immer so einen Trope, der groß ist und ja, das ist schon immer ganz nice. Aber Ich freue mich so sehr, dass Bridgerton immer weitergeht. Ja.
Na, bis alle verheiratet sind, so wie ich das verstanden habe, oder?
Ja, das Ding ist, also es gibt 8 Bücher, wenn ich mich gerade richtig, es sind ja 8 Kinder. Und es gibt aber noch gefühlt 20.000 Spin-off-Bücher. Das ist nur immer sehr lustig, weil wir dann im Buchladen irgendwie alle paar Monate ein neues Bridgerton-Buch bekommen. Was ich immer schon sehr amüsant finde. Ich habe irgendwann aufgehört, die zu lesen. Ich glaube, nach dem 7. habe ich aufgehört oder so. Aber ja, macht schon Spaß. Die Reihe ist angenehm. Sie ist tatsächlich sehr problematisch, wenn man es wirklich liest. Die Serie macht schon ein paar Dinge besser, aber auch nicht alles. Aber Bridgerton ist schon, mag ich tatsächlich sehr. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du uns nicht Bridgerton als Buch mitgebracht hast.
Nein, ich habe...
Schade.
ein, ja, Sachbuch oder so ein populärwissenschaftliches Sachbuch mitgebracht. Das habe ich als erstes fertig gelesen. Ich hatte ja letzte Episode schon gesagt, dass ich da noch ein anderes Buch gelesen habe. Das stelle ich heute als zweites vor. Und das Buch, was ich jetzt vorstelle, ist Mathe kann jeder und wir beweisen es, ist von Josef Naber und Johannes Mensing aus dem Jahr 2024, so um die 200 Seiten dick. Und ja, es geht halt darum, ne, dieses typische, wenn du Leuten irgendwie sagst, ja, ich mag Mathe, dann sagst du, nee, das habe ich ja in der Schule nie gemocht. Oder wenn die Leute Kinder haben und das Kind macht schlecht in Mathe, dass sie dann sagen, ach, ist nicht so schlimm, ich war in Mathe auch nicht gut. Also, dass sie einem so ein bisschen die Freude daran nehmen, ne? Und dass Mathe in der Gesellschaft dann irgendwie als was dargestellt wird, was irgendwie, ja, ne, so, ist nicht, das muss man nicht können. Und das ist halt, finde ich echt schade. Und vor allem, wenn die Kinder noch jung ist, dass man denen das dann halt auch mitgeben kann, dass entsprechend da das alles ein bisschen besser gemacht wird und die Freude an Mathematik und auch Naturwissenschaften dann nicht verloren geht. Da geht so in dem Buch so in den ersten Kapiteln, beziehungsweise im ersten, zweiten Kapitel so Pi mal Daumen. Und die Idee ist halt, also das sind Lehramtsstudenten, die halt auch Mathematik dann im Studium hatten und sind halt durch Social Media, also ich glaube vor allem TikTok bekannt, dass sie halt so Mathe-Videos machen. Und ihr Ziel ist es halt, Mathe verständlich und alltagsnahe zu erklären, ne? Und zeigen auch, dass Mathe halt uns im Alltag begegnet und wollen halt die Angst so ein bisschen abbauen. Aber ich muss halt sagen, ich hatte halt wirklich das starke Gefühl, ich bin halt nicht die Zielgruppe. Sie haben dann zwar irgendwelche Beispiele gebracht, was weiß ich, warum Flugzeuge überbucht sind, wie das Geburtstagsparadoxon funktioniert oder das Benford'sche Gesetz, mit dem man halt gucken kann, ob du bei deiner Steuer manipuliert hast, ne? Über gewisse, ja, mathematische Tricks, würde ich es jetzt mal nennen. Also es sind keine Tricks, es ist einfach nur Gesetzmäßigkeiten, die es da sozusagen drin gibt dann in den Zahlen. Und ja, das fand ich dann so in der Mitte relativ anstrengend, aber ich weiß dann auch nicht genau warum. Also viele der Sachen, die da halt beschrieben wurden, die kannte ich dann auch schon. Das war dann für mich irgendwie ein bisschen langweilig. Das Motivationskapitel am Anfang fand ich eigentlich ziemlich gut und ja, ansonsten fand ich es jetzt für mich nicht so super aufregend. Also wie gesagt, nicht die Zielgruppe, ich glaube eher so Schüler, ne, also irgendwas im Teenageralter plus. Das ist so das Ding für das Buch. Ich glaube Leute, die dann ab 30 aufwärts oder so, für die ist das wahrscheinlich dann nicht so interessant. Ja, ne, also ich würde es mir nicht nochmal kaufen, das zu diesem Buch. Also man merkt heute, mein Begeisterungslevel ist heute eher...
Ja, also ich finde, es klingt tatsächlich spannend, also interessant ist vielleicht das bessere Wort. Bei mir war das nie so, dass ich meinte, Mathe kann ich nicht oder Mathe mag ich nicht. Es hat immer mega vom Thema abgehangen. Weil zum Beispiel so Kurvendiskussion habe ich geliebt. Es war so, ich war voll mein Element, aber sobald wir dann zum Beispiel Vektoren gemacht haben, war ich so grottig da drin. Und meine Lehrerin fand das immer sehr amüsant, weil du halt viele SchülerInnen hast, die dann entweder gut in Mathe sind oder schlecht in Mathe sind, aber halt kaum Leute, die dann bei denen so krass vom Thema abhängen, wie bei mir, meinte sie immer. Und das ist, ja. Aber ich mag Mathe tatsächlich und ich finde auch dieses, was du meintest, so dieses Geburtstagsparadoxon oder wie das heißt, finde ich super spannend, weil ich mir so denke, bei Mathe generell, manches klingt so logisch und dann ist es gar nicht so logisch. Oder wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, bist du so, hä? Und dann erklärt dir das jemand mathematisch und du denkst so, ja, okay.
Ja, also was ich so mitgenommen habe aus dem Buch ist, wenn man, keine Ahnung, dein Kind hat irgendwie 10 Aufgaben Mathe gemacht, ne, und 2 davon falsch, dass man dann nicht sagt, hier, die 2 hast du aber falsch, sondern erstmal sagt, oh cool, du hast 8 richtig, weil das wohl motivationstechnisch dann wohl eine ziemlich mächtige Stellschraube ist. Ne, das war so die Sache, die ich jetzt aus dem Buch mitgenommen habe und den Rest halt, ja. Wie gesagt, ich glaube, ich bin halt nicht ganz die Zielgruppe, ne. Würde jetzt nicht per se sagen, dass das Buch schlecht ist, sondern einfach, dass es ist wirklich dann zielgruppentechnisch an mir halt vorbeigeht und ich halt auch vieles von den Sachen schon kannte und es mir dann vielleicht ja zu oberflächlich vorkam.
Okay.
Ja, hast du uns denn ein weiteres spannendes Buch über Mathe-Vampire mitgebracht?
Mathe-Vampire, also Kraftzahl? Nein, tatsächlich nicht. Das zweite, was ich mitgebracht habe, ist Station 22. Das ist ein Thriller, Krimi, Psychothriller. Ich glaube, Psychothriller passt es am ehesten. Es geht um eine Person, die auf der Geschlossenen arbeitet und dort relativ beliebt ist, weil sie auch ein gutes Verhältnis zu den Patientinnen hat, die vor allen Dingen, aber nicht ausschließlich minderjährig sind. Und es beginnt quasi damit, dass eine dieser Patientinnen entlassen wird und daraufhin verschwindet. Die Mutter dieser Patientin ist davon überzeugt, dass die Patientin Wahnvorstellungen hat, weil sie sagt immer, sie wird verfolgt. Und deswegen war sie in der Psychiatrie, weil dann, um halt quasi diese Wahnvorstellungen behandeln zu können. Aber die Hauptperson ist halt sich sicher, dass es keine Wahnvorstellungen waren, sondern dass dieses Kind tatsächlich verfolgt wird. Die Mutter hat das nicht geglaubt. Und jetzt ist halt die Situation, dass das Kind entlassen wurde. Also ich glaube 17 und 18 oder so, irgendwie in der Richtung. Also noch nicht volljährig war dieses Kind und wurde jetzt entlassen und ist dann spurlos verschwunden. Und die Hauptperson macht sich total Vorwürfe, dass sie diese Entlassung unterschrieben hat, obwohl sie halt den Eltern davon abgeraten hat, das Kind zu entlassen. Und macht sich jetzt selber auf die Suche danach, nach diesem Kind und merkt, dass sie vielleicht ein wenig in dieses Ganze verstrickt ist, also mehr als sie dachte, weil es immer wieder Rückbezüge gibt zu ihrer eigenen Kindheit, also zu der Kindheit der Hauptperson. Und sie wurde als Kind auch einmal entführt und findet dort immer mehr Parallelen. Und mehr möchte ich tatsächlich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist aber manchmal ein bisschen verwirrend, weil sehr viele Spuren aufgemacht werden, die dann einfach gefühlt einfach ignoriert werden, bis sie alle am Ende zusammenkommen. Das Ende war, ich glaube, ich hatte selten ein Buch, wo so viel auf den letzten paar Seiten noch passiert ist. Und bei jedem dachte ich mir so, what the fuck, passiert das? Also Dinge, die angeteasert wurden, bei denen man aber erst in dem Moment, in dem dieser Teaser wieder aufgenommen wurde, sich klar geworden ist, oh, so war das gemeint. Und ganz viel in die Richtung, also obviously will ich jetzt nicht spoilern, dass ich habe zwischendrin mehrfach überlegt, dieses Buch abzubrechen, weil es mich nicht so sehr gecatcht hat, wie ich es gehofft habe, weil es zwischendrin viele Stellen waren, in die sich sehr gezogen haben. Aber ich würde sagen, mit dem Ende und dem riesen What-the-fuck-Moment am Ende hat es sich definitiv gelohnt. Weil ich immer noch nicht ganz, ich brauche jemanden, mit dem ich über dieses Buch reden kann. Weil bitte, ich kenne jemanden, der dieses Buch auch gelesen hat.
Ja, jetzt hast du, glaube ich, mit vielen Worten irgendwie nichts gesagt, ja, ne? Sagen wir mal gemeines. Aber ich vermute, hättest du mehr gesagt, hättest du wahrscheinlich arg gespoilert.
Ja, naja, ich kann ja nicht einfach sagen, was am Ende passiert. Das wäre jetzt, wenn wir jetzt Klassiker spoilern, okay, aber wir können keine Bücher spoilern, die, ich weiß nicht, ein halbes Jahr draußen sind.
Ja, bei Klassikern ist es natürlich einfach, am Ende sind alle tot.
Das stimmt. Hier in dem Fall sind einige tot am Ende, nicht alle. Ja.
Ja, es klingt auf alle Fälle erstmal nach einer interessanten Prämisse, aber ich habe jetzt auch nicht so richtig rausgehört, was das Genre ist. Wie würdest du das einordnen?
Psychothriller. Es wird die ganze Zeit mit Verfolgungswahn und ähnlichen Dingen gespielt. Also wie gesagt, es wird halt darauf Bezug genommen, dass die Hauptperson als Kind entführt wurde und es wurde quasi immer wieder damit gespielt, dass sie das Gefühl hat, jetzt wieder verfolgt zu werden und dass diese Person wieder in ihr Leben tritt, um ihr eine Nachricht zu senden. Und das war schon mal an manchen Stellen ein bisschen abgefuckt. Hast du uns auch ein Buch mitgebracht, das ein bisschen abgefuckt war, oder noch ein Sachbuch?
Ein definitiv ein bisschen abgefucktes Buch. Das hört auf den Namen Peripherie, beziehungsweise im Englischen The Peripheral. Wem das jetzt bekannt vorkommt, das Ding wurde auch mal als Serie bei Amazon verfilmt. Allerdings nur die erste Staffel, weil dann durch den Dreh, den Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler, das Ganze dann eingestampft wurde seitens Amazon. Das ist von William Gibson. Den kennt man wahrscheinlich, der hat nämlich den Roman Neuromancer geschrieben, hat praktisch den Begriff Cyberspace geprägt. Und das ist eins seiner neueren Werke, das ist von 2014. Es gibt auch einen zweiten Teil davon, da kommen wir am Ende nochmal zu. Und der Roman spielt in einer nahen Zukunft, so ländliches Amerika, geprägt von Armut. Es gibt Militärtechnologie und so eine Art Gaming-Ökonomie. Da ist dann unsere Protagonistin Flynn Fischer, und die verdient halt Geld, indem sie so Games spielt und muss dann für ihren Bruder oder die muss ihren Bruder mal vertreten und spielt dann ein anderes Game, was sich aber zu realistisch anfühlt. Und am Ende stellt sich halt heraus, das ist praktisch ein, also dass sie dann praktisch in der Zukunft ist, wenn sie dieses Ding gespielt hat. Und wir dann sozusagen ja so eine Art Zeitreise-Geschichte mit drin haben, aber gar nicht über Zeitreisen, weil man kann, also die Idee ist, um hier ein bisschen rein zu spoilern, die Zukunft kann praktisch über einen sogenannten Server, kann sie mit der Vergangenheit Kontakt aufnehmen. Und sobald sie das tut, ändert sich diese Vergangenheit, beziehungsweise tut sich von dem Baum der Zeit ab, spalten, ein sogenannter Stub, und läuft dann unabhängig weiter. Das heißt, sie können halt Informationen übertragen, können dann halt mit den Leuten da in diesem Stub in Kontakt treten und umgekehrt. Und Flynn hatte halt in dieser Zukunft da etwas gesehen, was er nicht hätte sehen dürfen. Und ist dann für die einen praktisch jemanden, den sie brauchen, und für die anderen jemanden, den sie halt um die Ecke bringen müssen. Und daraus entwickelt sich das Ganze. Also da geht's, man merkt schon so ein bisschen, auch diese Zukunft, die spielt nach einer Katastrophe, die der Jackpot genannt wird, die halt einen Großteil der Menschheit so ein bisschen aussterben lassen hat. Was ganz interessant ist, es fängt halt an, also die ersten 20% des Buches, ich kannte ja die Serie schon, war dann so, ich habe eigentlich relativ wenig verstanden, weil Gibson halt Begriffe nicht erklärt, sondern man sich die Welt halt erschließen muss und dann halt bestimmte Dinge erst versteht. Es macht schon irgendwie Spaß, das Ganze dann. Also so, wenn man dann anfängt, langsam Sachen zu verstehen, so ab 20% des Buches, da hatte ich dann plötzlich wieder sehr viel Freude dran. Am Anfang war es halt ein bisschen echt schwierig. Und die Geschichte sich dann wirklich so entspinnt und man so immer neue Sachen entdeckt und findet und das auch sehr, sehr plastisch wirkt und spannend. Und ich, ja, das Ende fand ich dann auch in Ordnung. Und es gibt auch einen Nachfolger, aber der spielt halt nicht wirklich mit den ganzen Personen, sondern halt, da sind dann nur noch ein Subset der Personen aus dem ersten Teil mit bei, und deshalb würde ich mir den wahrscheinlich jetzt nicht antun, weil es mich dann einfach nicht so sehr interessiert. Ich fand die Idee jetzt im ersten Teil, die fand ich ziemlich frisch und originell. Aber ja, ich habe mal so ein paar Rezensionen gelesen für den zweiten Teil, da geht's halt so mehr so, dass das mehr vom Gleichen, und das ist dann vielleicht was ich dann nicht so, ja, also würde ich nicht mal das zweite Buch dann lesen. Ja, das Interessante ist halt dieser Gedanke auch, dass sie halt, dass diese Stub praktisch theoretisch diese Zukunft nicht beeinflusst, also egal was die da tun, es betrifft die Leute in der Zukunft halt nicht, ne? Und umgekehrt, also dass diese Stubs auch als, ich sag mal, Experimentalräume benutzt werden können, weil alles, was die Zukunftsleute da drin tun oder tun lassen, besser gesagt, hat halt keinerlei Auswirkungen auf ihre Zukunft, zumindest in der Theorie. Ich fand es war ein sehr schönes, Science-Fiction- Cyberpunk-Buch im weitesten Sinne, hat mir gefallen, und ja, auch dieses Postapokalyptische kam eigentlich ganz interessant rüber, und ich fand da, wie gesagt, auch sehr viele Ideen, die ich dann als sehr frisch empfunden habe. Hat schon Spaß gemacht, ne? Also, ja.
Klingt tatsächlich super spannend. Jetzt bin ich am Überlegen, das zu lesen, obwohl ich sagen muss, ich bin mit William Gibson noch nicht so warm geworden, was ja eigentlich ein riesen No-Go ist, wenn du ein Buch, also in ein Genre schreibst, solltest du dich ja in dem Genre auch auskennen, also auch viel lesen. Und er hat ja so, wie du auch meintest, das Cyberpunk schon sehr geprägt. Ich habe, ich weiß gar nicht, in welche Bücher ich rein gelesen habe. Es war Neuromancer und noch irgendein anderes, glaube ich. Und ich wurde einfach mit seinem Schreibstil nicht warm, was total schade ist. Sollte ich diesem Buch trotzdem noch mal eine Chance geben?
Also ich würde sagen, ja. Also ich vermute, es liest sich auch ein bisschen frischer als vielleicht seine älteren Werke, weil er sich auch weiterentwickelt hat, ne? Und aber man muss halt, ich sag mal, du musst wirklich so das erste Drittel musst du dich vielleicht ein bisschen quälen, weil du einfach keinen Plan hast, was passiert, weißt du? Also so du hast schon irgendwie so, aber ich bin auch manchmal bei den Leuten durcheinander gekommen und das war alles so ein bisschen hui. Aber dann plötzlich irgendwann kommt ja der Moment, wo du anfängst, Dinge zu verstehen und denkst dir so, ne? das ist dann ganz interessant, ja.
Ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich es mal. Naja.
Ja, dein letztes Buch für heute. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, das dritte Buch, was ich mitgebracht habe, heißt Eine tödliche Partie. Und das kommt tatsächlich jetzt erst im März, im Laufe des März raus. Das war eine der Bücher, die ich bekommen habe als Leseexemplar von der Buchhandlung, damit man es Leute schon gelesen haben, bevor es rauskommt. ist tatsächlich eine ganz gängige Praxis. Und das ist so ein bisschen, also ich würde schon sagen, es ist so viktorianisches Zeitalter, aber eher angelehnt daran als wirklich jetzt historisch. Und es ist auch eher fiktiv gehalten als jetzt irgendwie wirklich realistisch. Und ja, dementsprechend. Es geht um eine Frau, die gerne schießt, also die gerne auf Tontauben schießt und dort auch relativ gut ist und jetzt von ihrem, ich glaube ihrem Bruder war das, eingeladen wurde zu einer Jagdgesellschaft und die sind jetzt auf so einem Landsitz und eigentlich war geplant, dass sie zu zweit oder dritt oder irgendwie so sich treffen und plötzlich ist noch eine Familie, die da noch war, die es dann nicht abreisen konnte und dann hat noch, ich glaube ihr Bruder noch seine Verlobte mitgebracht und dann ist noch ein Freund aufgetaucht und statt, dass sie jetzt ein entspanntes Wochenende zu zweit oder zu dritt oder so haben, sind es plötzlich, ich glaube, 7 oder 8 Leute in diesem Landsitz. Der ist an sich groß genug, aber dadurch gibt es jetzt Reibereien zwischen den ganzen Leuten. Und ich finde es tatsächlich, also es wurde dann promoted mit ja und dann plötzlich ist einer von denen tot. Ja, das stimmt. Aber das passiert auf 60%, also es ist mehr als die Hälfte dieses Buches vergeht, bevor diese Leiche auftaucht. Also bevor einer von diesen Personen stirbt. Ich werde jetzt weder verraten, wer stirbt, noch wer es war. Das wäre ein zu großer Spoiler. Weil es sich ein Großteil des Buches insgesamt auch einfach darum geht, wie diese Personen miteinander agieren, wer jetzt mit wem Streit hat, wer jetzt wen unter Druck setzt oder erpresst oder wer. Also es ist halt sehr viel interaktiv zwischen diesen Leuten. Und dazu kommt noch, dass unsere Hauptperson, die weiblich ist, Interesse an der Verlobten ihres Bruders entwickelt und dort auch sehr die Funken fliegen. Es wird nie genau gesagt, ob sie jetzt bi oder gay oder was ist. Also es gibt mehrere Couples in diesem Buch, die allesamt, also fast alle, irgendwas in die Richtung sind. Es gibt mehrere Gay-Couples. Bin ich ein großer Fan von, deswegen war ich auch so, okay, es fühlte sich aber ein bisschen, gezwungen ist das falsche Wort, es fühlte sich ein bisschen unrealistisch an. Es hat schon irgendwie Sinn ergeben, weil das nochmal eine weitere Ebene zu dieser ganzen Interaktion untereinander gepasst hat, also dass es nochmal eine weitere Ebene aufgemacht hat. Aber ich bin tatsächlich kein Fan davon, wenn dann quasi es eine Art Cheating-Trope gibt, also weil du halt ganz oft in den Medien, in Kunst oder auch in Filmen und Büchern hast du sehr, sehr oft einfach die Darstellung von einer Bi-Person, die auf Männer und Frauen steht. Und das ist dann meistens die Person, die auch ihren Partner betrügt. Und das ist in diesem Fall auch wieder so. Und ich finde, das ist einfach ein Klischee von Bi-Personen, was ich nicht ausstehen kann. Das hat tatsächlich sehr viel in diesem Buch für mich gekostet. Also ich fand dieses Buch an sich nicht schlecht, dass das dann dieses Cheating-Incident gab, hat mich tatsächlich sehr gestört. Deswegen habe ich hat es dann sehr viel verloren für mich. Aber ja, es ist kompliziert, würde ich sagen. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, das Buch. Und es hat auch dazu gepasst, weil es ja durchaus darum geht, dass sich irgendwie alle untereinander hintergehen. Aber trotzdem. Diesen Vorfall mochte ich tatsächlich nicht, weil das einfach wieder sich anfühlt, als wenn dann wieder so ein Klischee reproduziert wird. Und finde ich nicht gut.
Hast du das Gefühl, dass das, ich sag mal, öfter passiert, dass eine einzelne Sache, die vielleicht nur ein Bruchteil eines Buches oder Werkes ausmacht, ja, ich sag mal, das ganze Ding dann so ein bisschen versaut?
Selten. Also kommt immer drauf an. Also es gibt so ein paar Dinge, die versauen mir das eigentlich immer. Das ist halt zum Beispiel, wenn man endlich mal eine gute Repräsentation und dann da dieses Cheating aufkommt. Das versaut mir eigentlich immer das Buch. Aber ansonsten gibt es selten Dinge, bei denen ich sage, die versauen das Buch komplett. Es gibt noch ein paar andere Dinge. Das ist dann aber meistens eher so, wenn man das denkt, okay, da passiert jetzt etwas, für den Schockfaktor, ohne dass es jetzt plotmäßig relevant ist, dann kann schon eher mal dazu führen, dass ich mich dann aufrege oder dass ich dann sage, okay, das hat es mir jetzt ein bisschen versaut, weil, keine Ahnung. Also wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nur für den Schockfaktor passiert oder sowas, dann bin ich da meistens raus. Aber wenn, solange es im Buch Sinn ergibt und von den für die Charaktere Sinn ergibt, im Plot funktioniert und alles, gibt es wenig, was mir in einem Buch versaut, wenn das gut integriert ist. Also ich kann auf der einen Seite jetzt hier anmerken, dass dieses Buch, also dass dieses Cheating-Incident ja durchaus Sinn ergibt, dass es für die Charaktere Sinn ergibt, dass es für den Plot Sinn ergibt und so weiter und so fort. Und kann er trotzdem sagen, für mich hat das Buch halt einfach zerstört. Kann aber sagen, dass das meine eigene Sache ist, dass ich einfach das nicht mag, diese Darstellung. Und dass ich glaube, dass für andere Leute das nicht so ist. Und dann kommen wir zum Lieblingsteil von unserem Podcast, Winston.
Wir nannten den Teil eigentlich Lesung, aber ja.
Nein, Winston.
Wir haben noch ein Kapitel und ich habe ja versprochen, ich mache es bis zum Ende spannend. Ich habe bisher noch nicht angefangen, neue Kapitel zu schreiben und heute ist das letzte Kapitel von den Dingen, die ich geschrieben habe. Ob danach noch andere Kapitel kommen, ich weiß es nicht.
Du hast jetzt einen Monat Zeit, das schaffst du.
Ja, aber das sagst du mir schon seit 3 Monaten, also.
Ja, aber jetzt hast du eine Deadline, jetzt hast du Druck.
Ja, weiß ich nicht. Ist noch zu wenig Druck, ist noch so viel Zeit.
Ich würde ja sagen, wenn du es nicht tust, dann komme ich vorbei. Aber ich glaube, das ist keine Drohung. Das letzte Mal, als ich vorbeigekommen bin, haben wir Waffeln gegessen. Ich glaube, das klingt jetzt nicht nach Drohung.
Es war auf alle Fälle lecker. Ich glaube, es war auch noch Kuchen dabei. Keine Ahnung, es war auf alle Fälle lecker, ja.
Ja, also wenn du nicht weiterschreibst, komme ich nicht vorbei und dann gibt es keine Waffeln. So.
Ja, das ist jetzt sehr verwirrend. Aber kommen wir erstmal zu Winston. Wir erinnern uns, sie hatten die Schattengänger entdeckt und mussten jetzt zu einem Ort, wo es Bücher gibt. Und da steigen wir ein. Der Ort der Bücher. Langsam begann die Dämmerung, den Tag wieder zur Nacht zu machen. Lisbeth hatte sich an den Federn von Luna festgekrallt und schlief etwas. Winston hingegen war hellwach und blickte gelegentlich nach unten. Jedes Mal, wenn er das tat, schüttelte er sich innerlich und äußerlich etwas. »Kannst du mit Höhe nicht so gut umgehen?« fragte ihn Luna, die immer noch zielsicher in Richtung des Bibliotheksturms flog. »Nein, weißt du, ich kann nicht fliegen«, antwortete Winston. »Ich verstehe. Hast du es denn schon einmal probiert?« Winston blickte wieder nach unten und sein Gesichtsausdruck wurde ängstlich. »Ein paar Mal. Von ein paar kleinen Bäumen. Und jedes Mal fand ich nur den schnellen Weg, zum Boden. Und irgendwann habe ich es nicht mehr probiert. Ich kann es nicht. Vielleicht sind meine Flügel zu kurz oder ich bin zu doof dafür. Ich weiß es nicht«, antwortete Winston. »Vielleicht irgendwann einmal«, sagte Luna in einem bedächtigen und fast schon liebevollen Ton. »Vielleicht«, antwortete Winston, aber so ganz war er sich seiner Antwort dann doch nicht sicher. Die Dämmerung war mittlerweile von der beginnenden Nacht gewichen. Doch trotzdem war es nicht dunkel. Die Nachtluft wehte sanft und der Mondschein tauchte alles in ein magisches Licht. »Dort«, sagte Luna plötzlich, als sie das Leuchten des Bibliotheksturmes vernahm und sanft in eine Kurve flog und direkt auf den Turm zusteuerte. »Festhalten«, rief Luna so laut, dass auch Lisbeth wieder wach wurde und sich sogleich noch fester an Luna krallte. Dann stürzte sie sich nach unten und flog in einem rasenden Tempo. »Waaah«, entfuhr es Winston, der nicht damit gerechnet hatte, so schnell wieder nach unten zu kommen. Auch Lisbeth stimmte in das Geschrei ein, aber bei ihr klang es wesentlich fröhlicher als bei Winston. »Hast du etwa Spaß dabei?«, fragte Winston und blickte Lisbeth an. Sie schaute verlegen weg und sagte, »Nur ein wenig, Winston.« Dann drehte Luna ihre Flügel dem Boden zu, schlug einige Male kräftig, bis sie ganz sanft aufsetzte. Winston ließ Luna los und sprang auf den Boden. Sie waren angekommen. Vor ihnen tat sich der große, nein, riesige Bibliotheksturm auf. Ein Weg führte etliche Meter zu einer Haupttür. Links und rechts war der Weg von Laternen beleuchtet, welche neben dem Weg standen. Auch im Turm brannten überall Laternen, wie die drei durch die vielen Fenster des hohen Turmes sehen konnten. »Wow, irgendwie habe ich mir ihn anders vorgestellt«, sagte Lisbeth. »Er ist so verdammt groß«, stimmte Winston mit ein. »Eigentlich ist er wie immer«, sagte Luna. Erstaunt schauten sich die beiden um. »Warst du hier schon mal?«, Luna blickte nun auch erstaunt. So genau weiß ich das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, sagte sie und blickte etwas verlegen. Wir werden es schon rausfinden, sagte Lisbeth und schenkte Luna ein kleines Lächeln. Sie ging noch etliche Meter, bis sie schlussendlich vor dem großen Tor, den Eingang zum Bibliotheksturm, standen. Luna ging ein paar Schritte vor und klopfte kräftig gegen die Tür. Dann Stille. Nichts passierte. Dann plötzlich Geräusche, als ob sich die Tür öffnen würde. Wie als ob der große Riegel hinter der Tür geöffnet wurde. Und dann hörten sie eine Stimme. »Wer begehrt Einlass?«, fragte die Stimme. »Wir«, sagte Winston. Luna und Lisbeth blickten Winston verständnislos an. »Wirklich?«, fragte Lisbeth und fuhr fort. »Mit wir kann man bestimmt super viel anfangen.« Luna ignorierte die kleine Stichelei und sagte, »Winston, Lisbeth und Luna begehren Einlass.« Dann wieder Stille und dann erklang die Stimme wieder. »Wer Wissen begehrt?« Es klang wie eine Frage und genauso fragend schauten sich Winston und Lisbeth an. Dann sagte Luna, »Nimmt den Weg auf sich, schreibt es nieder und lernt.« Und schon wieder blickten Winston und Lisbeth Luna erstaunt an. Tür machte wieder Geräusche und das Portal öffnete sich. Vor ihnen zeigte sich der Bibliotheksturm im ganzen Glanze. Riesige Regale, voll mit Büchern. Überall lag roter Teppich, welcher mit Goldstickereien verziert war, und überall brannten die Laternen, welche die Bibliothek in ein warmes, gelbes Licht tauchten. Ehrfürchtig traten die drei durch das Portal in die Bibliothek ein.
Das war aber kürzer als sonst. Das zählt gar nicht.
Nö, ist genauso lang.
Okay, von mir aus.
Das letzte Woche war sogar kürzer als das jetzt. Und die sind immer so 600 Wörter lang.
Okay, es kam mir nur kürzer. Vielleicht, weil ich weiß, dass das Ende ist. Es war wieder sehr lustig. Und ich finde es tatsächlich sehr amüsant, welche Geräusche ich immer mache, wenn du liest. Weil ich die ganze Zeit lache und kichere. Und ich mich gefragt habe, wie lustig es wäre, wenn man am Ende nur meine Tonspur aufnehmen würde und das posten würde. Also wenn wir es posten, statt deine. Aber naja, dumme Gedanken und so.
Ja, und ob es hier weitergeht, das werden wir ja bald erfahren. Aber mir ist beim Lesen noch...
Am 1. April.
Ja, genau. mir ist beim Lesen noch was eingefallen bezüglich des Peripheriebuchs. Weil ich dann irgendwie beim Lesen über schöne Sätze nachgedacht habe und da gibt es einen Satz, der irgendwie sinngemäß so geht, du wirst nun Mitglied im Parlament der Vögel, und das hat dann eine konkrete Bedeutung, die du aber erst danach antizipierst, und das fand ich halt irgendwie einen sehr, sehr einfachen, sehr, sehr lyrischen und schönen Satz. Das war irgendwie cool. Das wollte ich noch nicht unerwähnt lassen. Ja, was hast du uns denn dann mitgebracht zum Vorlesen, Lesung aus deinen gesammelten Werken?
Ja, ich bringe irgendwann mal gesammelte Werke raus. Das wär schon nice. Dann habe ich so ein 3000-Seiten-Buch. Ja, nur mit meinen Büchern. Ja, ich habe schon längst den Überblick darüber verloren, was ich schon mal gelesen habe, woraus ich gelesen habe, wie viel ich woraus vorgelesen habe. Also habe ich heute wieder random ein Buch gegriffen und habe tatsächlich Inventing Cinder gefunden, also ergriffen, meine Steampunk-Märchenadaption von Cinderella. Und dachte mir, ich lese einfach ein Stück vor. Wir sind auf Seite 27, das heißt, es gibt tatsächlich gar nicht so viel, was bis jetzt passiert ist. Ja, vielleicht noch zur Information, Celia ist die beste Freundin der Hauptperson. Und die Hauptperson ist an sich die Cinderella-Person, was, glaube ich, relativ naheliegend ist. Celia fuhr sich durch die Haare, die sie heute wieder offen trug. Meine Mutter hat mir gestern Abend von einem weiteren Verehrer erzählt, gleich nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich noch ein wenig warten will. Sie und Vater wollen mich so schnell wie möglich unter die Haube bekommen. Ich glaube, es ist ihnen sogar gleich, welcher Mann es am Ende wird. Langsam hakte sie sich bei mir unter und zog mich näher an sich. So schlimm? Sie tat mir leid. Dann müssen wir uns einen Plan überlegen, wie du ihn loswerden kannst. Wie wäre es? Ich konnte den Gedanken nicht zu Ende fassen, als mich ein Mann im feinen Anzug und mit Gehstock anrempelte und beinahe hingefallen wäre. Innerhalb von Sekunden reagierte ich und bekam seine Schultern zu fassen. Erleichtert stellte ich fest, dass er sein Gleichgewicht wiederfand. Es tut mir furchtbar leid, begann ich, ohne zu wissen, ob es tatsächlich meine Schuld gewesen war. Ich blickte in seine tiefblauen Augen und prüfte hastig, ob er mir böse sein würde. Er schenkte mir ein Lächeln und lüftete seinen Zylinder. Machen Sie sich keine Sorgen, die Damen. Mir geht es bestens. Einen guten Tag. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, eilte er schon von dannen. »Wieso können nicht alle Männer so charmant sein wie er?« fragte ich leise, weil es dann einfach zu einfach wäre.
»Ja, aber wenn meins kurz war, dann war deins jetzt extra kurz, würde ich behaupten.«
»Ja, das stimmt. Ja, aber ich lese ja sowieso immer weniger vor als du.« »Ja.«
»Spielt der Mann später noch irgendeine Rolle oder war das jetzt nur eine zufällige Begegnung?«
»Ja, er spielt nochmal eine Rolle.« Weil es ist ein Märchen, das heißt, natürlich spielt er ja noch.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser heutigen Episode von Bücherklang. Und ja, wir widmen uns jetzt dem neuen, schwierigen Monat, in dem vielleicht oder auch nicht ein paar Winston-Werke entstehen werden. All das und vieles mehr, ja, in der nächsten Episode dann. Und ihr könnt uns natürlich gerne schreiben per Mail an info@tnz.net. oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Da bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net